hat also schon den Text gelesen, den ich eigentlich auch lesen wollte. Insofern bin ich dankbar. Ich lese den Text aber weiter. Matthäus 21. Ich lese einfach weiter ab 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen Hosianna dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Ja, das ist das, was man in der Christenheit Psalmsonntag nennt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man versteht, im Leben von unserem Herrn Jesus gab es bestimmte Stationen. Die wichtigste war sicher die, die nicht auf dieser Erde war. Dass er vor Grundlegung der Welt präexistent, das heißt ewig gegenwärtig war beim Vater im Himmel in dieser Lichtwelt, die man ja nicht verstehen kann. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 6, das ist eine Lichtwelt, wo Gott der Vater wohnt, wo niemand jemand war, aus dem Sohn. Und wir wissen dann auch, dass die Himmel vor Gott nicht rein sind und dass, wenn Gott im Himmel ist, dass das praktisch sein Thronsaal ist. Da hat sogar der Teufel Zutritt. Aber diese Himmel werden irgendwann dann ausgelöscht. Die Bibel sagt, sie werden zerstört und Gott schafft neue Himmel, wo keine Verseuchung und nichts Böses mehr ist. Ich denke, es ist ganz wichtig, diese Präexistenz Jesu wird ja in Philipper 2 ab Vers 5 sehr eindeutig beschrieben. Dass er sogar in der Gestalt Gottes war, also wie Gott der Vater Geist war. Und der zweite Ort, der eine große Rolle gespielt hat beim Herrn Jesus, war Bethlehem. Bethlehem war der Ort, wo er Fleisch wurde, wo er die Forderung des mosaischen Gesetzes in der Wurzel angepackt hat, indem er, der selber vom Wesen her Gott war, einfach Mensch wurde, um wirkliches Blut zu vergießen und diesen Schaden, den Adam herbeigeführt hat, auszulöschen. Diese Erlösung, die letztlich, so wie Gott sagt, will, dass alle Menschen gerettet werden. Er hat das getan, was Adam zerstört hat für alle Menschen, das hat er wieder gut gemacht für alle Menschen durch seine Erlösung. Wobei ich betonen möchte, wir wissen ja, dass nicht jeder die Erlösung annimmt, aber es ist Fakt, dass hier das Entscheidende passiert ist. Und Bethlehem heißt Haus des Brotes. Hier war das Brot dieser Welt, das Gott gegeben hat, das geboren wurde. Der zweite Ort, die Bibel nennt es auch seine Vaterstadt, war der Nazareth. Nazareth kommt von dem hebräischen Wort Nezer, Schoss oder Schössling. Und ist Jesaja 11,1, wo dann beschrieben wird, wie der Messias, der siebenfache Gottesgeist hat, und der große Erlöser ist, auch der König Israels. Und dann sein wirklicher Wohnort, wo er gewirkt hat, dort, wo das Entscheidende passiert, in der Regel in Galiläa, das war in Kapernaum. Und Kapernaum heißt Dorf des Drohstreichen. Und da sieht man einfach, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das war das Dorf, wo er angefangen hat, auch die Kranken, oder wovon ausgehend er dann die Erlösung gebracht hat, auch die Kranken geheilt hat und seine große Erlösertätigkeit begonnen und letztendlich auch durchgeführt hat. Aber dann kam Jerusalem, und das ist das, was hier beschrieben wird, wie er einzieht. Und zwar Jerusalem heißt Jerusalem, Stadt des doppelten Friedens. Friede mit Gott, das war das große Ziel Gottes. Das Ziel war immer Jerusalem. Er hat es immer wieder prophezeit und gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen. Wisst ihr, darum ist die Christenheit, sind teilweise Narren, dass sie ihren Akzent auf Weihnachten legen. Die Geburt Jesu ist unendlich wichtig, aber das Ziel Gottes war immer Jerusalem. Und das Ziel Gottes war immer das, wo wir gedenken, dass er als das wahre Passahlamm sich schlachten ließ für die Sünde. Das war immer das große Ziel Gottes. Friede mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Und man muss das einfach sehen. Er ist dann in Jerusalem und er zieht hier in Jerusalem ein und er wird wieder in Jerusalem einziehen. In Apostelgeschichte 1,11 sagt die Bibel was ganz Einfaches. Das, was er hier im Körper tat, sein menschlicher Körper, er sagt, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das heißt, er kommt in der gleichen Art und Weise wieder, wird beschrieben in Sacharja 14, 1 bis 5, wo man dann sieht, wie sein Fuß der Ölberg betritt gegen Abend, der Ölberg auseinanderbricht und der Herr Jesus dann letztendlich das tausendjährige Reich aufrichtet, nachdem er der Antichrist, der falsche Prophet, in den Feuersee geworfen hat und dieses Friedensreich, wo er als der König Israels herrscht, aufrichten wird. Das vorab. Und hier haben wir jetzt den Einzug der Irdischen in Jerusalem. Ich denke, es ist wichtig, es heißt hier, er kommt nach Betphage. Betphage, Bethanien, das ist eine Ecke. Es war am Ölberg, es war ungefähr 2,7 Kilometer weg von Jerusalem direkt. Und was ich auch nicht gewusst habe, das war für mich interessant, es ist so, dieses Betphage und auch Bethanien, das hat noch zum heiligen Bezirk Jerusalems gehört. Und man sieht ja auch, wie das alles ineinander läuft, wie sie dann ihre Palmwedel holen und ihm letztendlich hier gewisse teilweise heuchlerische Ehre bereitet. Teilweise, ein paar haben es ja sicher ernst gemeint. Und ich denke, man müsste einfach sehen, das ist das, was Gott immer vorhatte. Sein ganzes Ziel, sein ganzes Denken konzentriert sich auf einen einzigen Ort. Und dieser Ort ist Jerusalem, die Stadt des doppelten Friedens. Die Bibel sagt von diesem Ort, es ist der Mittelpunkt der Erde. Das müssen wir einfach mal nüchtern sachlich sehen. Drum kämpfen ja auch die Finsternismächte und die Lichtsmächte um diesen Ort. Drum ist das in den Nachrichten. Wisst ihr, eigentlich müsste da immer New York kommen, Paris oder Berlin oder sonst irgendwas. Aber was ist der Dauerbrenner seit Jahren in den Nachrichten, Jerusalem? Dieser Laststein für alle Völker, wo sich dran zerreißen werden, wo sie dran kaputt gehen werden. Und zwar, warum ist das so? Das ist mir ganz einfach geworden. Jerusalem ist Moria. Moria war der Ort des stellvertretenden Opfers. Hat Gott schattenbildlich schon in 1. Mose 22 bei der stellvertretenden Opferung Isaaks, für den ja stellvertretend dann der Witter gestorben ist, bei dieser großen schattenbildlichen Opferung hat er es angezeigt. Es geht Gott nur letztendlich um eines. Und das ganze Ziel Jesu war immer das Gleiche, hinaufzugehen nach Jerusalem, hinaufzugehen, das Gleiche zu vollziehen, was in Moria passiert ist. Nur nicht in diesem irdischen Tempel, sondern im Tempel im Himmel. Und von daher hat er ein doppeltes Ziel. Einmal das Ziel, irdisch nach Jerusalem zu gehen, um dort zu sterben auf Golgatha, um dann dasselbe zu vollziehen, was prophezeit ist und wo die ganze Bibel bloß ein einziger Gedanke hat. Das ist das Ziel der Weltgeschichte, das ist das Ziel der Menschheit, das ist das Ziel Gottes mit dieser gefallenen Menschheit, die Adam verseucht hat mit seinem Sündenfall. Im himmlischen Heiligtum das Blut auf das Sühnedeckel zu sprengen, um diese vollkommene Erlösung zu schaffen. Das ist etwas Herrliches. Und er zieht jetzt hier in Betphage, er kommt nach Betphage an den Ölberg und nach jüdischer Tradition Bezirk Jerusalem. Also hier beginnt es jetzt. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man sieht hier etwas. Er lässt sofort in der Symbolsprache etwas geschehen. Also er geht hier hin, nimmt zwei Jünger. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man mal die Bibel symbolisch versteht. Und weil von der Heilsgeschichte her ja das Alte Testament, das mosaische Gesetz bei 2. Mose 20 beginnt, vielleicht schon beim Prolog ab 19, aber bei 2. Mose 20 mit dem Dekalog, mit den 10 Geboten, beginnt ja das mosaische Gesetz. Und es endet letztendlich mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2,1, also bis Apostelgeschichte 1 Ende, hast du alter Bund. Und aus dem Grund hast du ja auch das Phänomen, dass du in den Evangelien Schattenbilder hast. Die hast du nicht mehr in den Briefen, sondern du hast sie nur hier. Du hast sie auch nicht mehr in der Apostelgeschichte, sondern du hast sie hier. Und hier sieht man dann etwas. Er nimmt eine Eselin, das heißt ein weibliches Tier, das gebärt. Das heißt, er zeigt hier, es muss eine Geburt geschehen beim Menschen. Also wenn der Erlöser kommt, um die große Erlösung zu vollziehen, zeigt er schattenbildlich an, was er will. Er will diese Neugeburt. Und er nimmt einen Esel. 2. Mose 13, 13. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man hier auch diese feinen Hinweise in der Heiligen Schrift versteht. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Das sieht man einfach, der Esel steht in der Symbolsprache der Bibel für das stellvertretende Opfer. Und dass er noch eine weibliche Eselin nimmt, das heißt, damit zeigt er an Wiedergeburt. Wiedergeburt durch ein stellvertretendes Opfer, durch den Erlöser. Und er ist jetzt dabei, das zu tun. Und er nimmt zwei Jünger. Und da sieht man das, was auch in unserer Versammlung heute Morgen der Fall ist. Das ist immer der Fall. Wenn Gott wirkt und das Wort Gottes verkündigt wird, hast du in der Regel immer eine gemischte Gesellschaft. Du hast immer die zwei Personengruppe vor dir. Wobei es einmal auch Versammlungen lauter Gläubige geben kann. Ist mir auch klar. Aber in der Regel ist es so, dass du diese zwei Gruppen hast. Und zwei ist die Symbolzahl, die in der Bibel meint. Gemeinschaft und Trennung. Und an diesem stellvertretenden Opfer, an dem, was diese Eselin symbolisiert, die stellvertretend erlöst wurde, an diesem weiblichen Tier, wo die Geburt, das Gebärende dargestellt wird, an dieser Wiedergeburt, da trennen sich die Menschen. Der eine nimmt es an, der andere verwirft es. Es ist sowohl Gemeinschaft, der, wo es annimmt, hat sofort Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus, wird durch den Heiligen Geist in einem Geist zu einem Leib getauft, ist Gottes Kind, hat eine ungeheure Hoffnung, hat das Unterpfand der Ewigkeit, der Seligkeit, der Errettung in seinem Herzen. Und der andere, der es nicht will, der wählt die Trennung. Für das steht zwei. Und er sagt dann, bindet dieses Tier los. Und jetzt kommt dieses Zitat aus Sacharja 9,9 und sagt, siehe, dein König kommt zu dir. Und das Zitat, das hier benutzt wird, im Sacharja 9, das ist ein wichtiges Zitat. Und zwar, man sieht hier prophetisch, was Gott vorgeschattet hat, was er sagen wollte. Harald hat uns ja schon die wichtige Stelle von diesem Born gelesen. Und in Sacharja 9,9 steht, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Die Bibel sagt hier im Paralleltext, der Retter. Und das ist der entscheidende Punkt. Er zeigt hier, es geht um Rettung. Diese Rettung geschieht durch ein vollkommenes Opfer, durch ein stellvertretendes Opfer, durch Esel. Und es geschieht durch Geburt. Und jetzt sieht man etwas. Jetzt haben wir wieder die zwei Gruppen, die annehmen und die ablehnen. Und da ist etwas Gewaltiges, Vers 7. Und brachten die Eselin und das Füllen. Das Füllen ist praktisch die Geburt, die geschehen ist. Da siehst du das perfekte Bild der Wiedergeburt. Und legten ihre Kleider. Die legen jetzt ihre Kleider auf sie, auf die Eselin, und setzten ihn darauf. Und da hast du das perfekteste Bild der Wiedergeburt, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das ist schattenbildlich so etwas Phänomenales. Es ist unfassbar. Und zwar, man muss das einfach nüchtern sehen, die Bibel sagt in Jesaja 64,5, wenn man wiederum diese schöne und sanfte Hinweise der Heiligen Schrift ernst nimmt, sie sagt hier, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Er sagt praktisch, das Verlorensein wird in der Symbolsprache der Bibel mit einem dreckigen, befleckten Kleid letztendlich beschrieben. Und jetzt kommen die Leute, ich sage es einmal in der Bildersprache der Bibel, nehmen ihre dreckigen, befleckten Kleider. Die sind nicht sauber im Orient. Weißt du, die kannst in Albstadt können die sauber bleiben, wenn du aufpasst. Aber wenn du im Orient in dem Dreck rumläufst, auch im Sand und Ding, da bleiben die nicht sauber. Und dazu noch, wenn du Jerusalem verlässt und gehst Richtung Ölberg. Und dann sind sie einfach hingegangen, nehmen diese dreckigen Kleider und legen sie auf den Esel. Und damit zeigt Gott etwas an. Deine Verlorenheit, deine Sünde, dein Elend muss mit dem Esel, mit dem stellvertretenden Opfer in Berührung kommen. Und wenn du das tust, dann setze ich mich drauf. In dem Moment, wie jemand die vollkommene Erlösung, dieses vollkommene Opfer, dieses stellvertretende Opfer annimmt, kommt er und zieht ins Herz ein. Dann setzt er sich, dann ist für den einzelnen Menschen vollbracht. Es ist vom Bildersprache her für mich das Herrlichste, was es mit in der ganzen Heiligen Schrift gibt. Das heißt, er zeigt hier, wie Wiedergeburt geschieht. Er zeigt hier Bekehrung. Er zeigt hier Errettung. Aber jetzt kommt eigentlich das, wieder die zwei, das Drama. Vers 8. Aber die meisten aus der Menge, das steht im Griechischen Ochloi oder Ochlos, das ist, Ochlos steht, Einzahl, das ist, Ochlos steht für Menge, muss nicht unbedingt negativ sein, aber ist oft die, der Pöbel, oft die Volksmenge. Also die Masse der Leute. Das sind die Leute, die heute sagen, ach, lass uns doch in Ruhe mit deinem Evangelium und mit deinem Christentum, wir möchten Ostern feiern. Das sind die, wo du merkst, dass sie gar nichts versteht, dass sie letztendlich die Erlösung überhaupt nicht verstanden haben, dass sie sagen, lass mich doch in Ruhe mit dem Glauben, ich will Weihnachten feiern. Wisst ihr, das sind die Leute, das ist genau das, was hier passiert, die nicht verstehen. Und sie gehen hin, die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider auf den Weg. Trotzdem hat sie zugejubelt und hat Zweige gestreut. Aber das müssen wir nochmal nüchtern sehen, die Menschheit teilt sich in zwei Teile. Und ich hoffe, dass du auf der richtigen Seite stehst. Es sind die einen Leute, die ihre Kleider, ihre Ungerechtigkeit, ihr Elend, ihre Sünde, ihre Befleckung zum Herr Jesus bringen, zu diesem großen Erlöser, der uns hier anzeigt, dass es mit dem stellvertretenden Opfer in Berührung kommen muss. Das Blut Jesu Christi muss mich reinmachen, dass er das will. Das ist das, was Gott will. Und das Zweite, da bringen Leute ihre Sünde, ihre Elend und das verloren sei und bringt es nicht zum Herr Jesus, bringt es nicht zum Esel, zum stellvertretenden Opfer, sondern legt es auf den Boden. Und jeder, der weiß, was das heißt, 1. Mose 3, Vers 17, wieder einer dieser schönen, sanften Hinweise der Heiligen Schrift. In 1. Mose 3, Vers 17 sagt dann, Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Das heißt, sie geht einfach hin und versteht es nicht und sucht eine menschliche Lösung. Sie nehmen ihre Kleider und legen sie auf die Erde. Das ist irdisch, das ist ein menschliches Denken und erkennen nicht, dass das der Fluch ist. Die Bibel sagt, verflucht sei, wer Fleisch zu seinem Arm macht. Jeremia 17, Vers 5. Psalm 49, 8 und 9 sagt, kein Mensch kann den anderen erlösen. Sobald ich zu den Menschen gehe, zu ihrer religiösen Vorstellung, gehe ich in die Falle. Sobald ich zu meinem Jesus gehe, kommt die Erlösung. Und das ist hier bildhaft dargestellt, wie in keiner anderen Bibelstelle. Eine Gruppe begreift es. Und das sind die wahren Gläubigen. Sie gehen hin, nehmen ihre Kleider und bringen sie zum Jesus. Sie sagen, Herr, ich bin verloren. Erbarme dich meiner. Nehmen das vergossene, kostbare und teure Blut für ihre Sünde in Anspruch. Nehmen dieses Gnadengeschenk als kostenloses Geschenk einfach an und die Erlösung, die Wiedergeburt geschieht. Das heißt, das Eselfüllen wirft das Junge. Darf ich es mal in der Bildersprache zeigen. Und die andere geht hin und legt sie auf den Boden, geht einen menschlichen Weg und bleiben im Fluch und gehen verloren. Das ist das Drama, das sich hier abspielt. Wisst ihr, sein großes Ziel war diese Erlösung, dass das geschehen konnte. Dass das geschehen konnte, dass ich und du heute, wenn wir merken, dass unsere Sünde uns in die Hölle bringt, wenn wir merken, dass unsere Sünde uns verderben, wenn wir merken, dass unsere Lust und Leidenschaft uns nicht loslässt, dass wir heute kommen können, wie ein kleines Kind, zum Herr Jesus, zum großen Erlöser und dieses stellvertretende Opfer, für das der Esel steht, einfach in Anspruch nehmen können und frei sind. Es ist die Herrlichkeit, wir können das einfach annehmen. Aber er musste nach Jerusalem gehen. Er musste das Opfer bringen. Er musste sterben vor dem Lager, sagt Hebräer, weil dort letztendlich das Opfertier hinausgeworfen wird. Mit dem Dreck, mit dem Unrat. Er musste vor dem Lager auf Golgatha sterben. Da wird wieder ein Großteil von den Opfergesetzen aus dem 3. Mose erfüllt. Das heißt, das Blut musste ins innerste Heiligtum. Hebräer 9, 11. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, Das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das ist der entscheidende Punkt. Der Herr Jesus musste dieses Blut ins Heiligtum tun, darum musste der Mensch, der gleichzeitig Gott war, der von keiner Sünde wusste, musste er sterben. Dass er dieses Blut ins himmlische Heiligtum im Himmel tragen konnte. Und das ist auch der Grund, warum die Erlösung nicht abbricht, als er am Kreuz ruft, es ist vollbracht. Dass die Erlösung nicht sofort abbricht und der Heilige Geist nicht ausgegossen wird, weil die Bibel sagt, es musste zuerst im himmlischen Heiligtum vollzogen werden. Und dann gießt Gott den Heiligen Geist aus, der Träger dieser Erlösung, den jeder bekommt. Und das sieht man wiederum aus den Bildern des Alten Testamentes, wo das Blut war, 3. Mose 14, dort kommt immer das Öl hin, der Heilige Geist. Das heißt, sobald jemand gereinigt wird durch Jesu Blut, bekommt er sofort der Heilige Geist und ist sofort Kind Gottes. Das ist ein Vorgang, der sich im Bruchteil von Sekunden vollzieht, wenn es echt ist. Und ich denke, ist ein wichtiger Punkt, als die Leute ihre Kleider auf das Eselchen hier, auf die Eselin legen, passiert eigentlich was ganz Einfaches. In dem Moment ist bildlich gesprochen die Erlösung vollzogen, es ist vollbracht, in dem Moment ist nichts mehr zu tun. Man darf jetzt nur noch auf die Erlösung reagieren, da kann man nichts selber dazu tun. Jetzt passiert eigentlich das Interessante, sie setzten ihn darauf, in dem Moment setzt sich der Herr Jesus, jetzt ist es vollbracht. Und das ist schon im Psalm 22, wo ja die große Prophetie ist, über das, was am Kreuz vor Golgatha geschah. Psalm 22 sind ja die geistlichen Leiden Jesu am Kreuz. Psalm 69 sind die seelischen Leiden. Und Jesaja 53 sind die körperlichen. Das sind die drei Teile, noch Geist, Seele und Leib. Und hier hast du die geistlichen Leiden. Und am Schluss von diesem Psalm, wo ja alles beschrieben wird, was am Kreuz passiert ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, wo das alles da ist? Sagt er am Schluss in Vers 31, Einsame wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden und sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Das heißt, das geht die Bibel ganz einfach hin und sagt, es wird ein neuer Same entstehen, die Gläubigen, sie werden nicht eine Religion verkündigen. Sie werden nicht ein Gesetz verkündigen. Sie werden nicht den Leuten sagen, du musst, du sollst. Das ist nur Folge. Sondern sie werden ihnen etwas völlig anderes sagen. Sie werden ihm predigen, dem Sünder, dem Menschen, dem mit dem dreckigen Kleid, werden sie predigen. Er hat es vollbracht. Es ist fertig. Die Erlösung ist fertig. Ich muss sie nur noch dankbar annehmen. Wisst ihr, Hudson Taylor, ihr kennt ja die Bekehrung Hudson Taylors, die ist dramatisch. Hudson Taylor war ein Kind von einem frommen Hause, ein Methodistenhaus, erweckter Methodismus. Und sein Vater war ein Prediger, der hat so einen Humor gehabt, auch als Prediger, dass ihn die Leiterschaft der Methodisten verwarnt hat, der soll nicht dauernd so humorvoll sein, zu Deutsch, der soll keine Witze machen. Und der war so humorvoll, und als ihn dann die Bruderschaft verwarnt hat, dann ist eigentlich was passiert, dann hat er sich so geistreich entschuldigt, dass die ganze Bruderschaft wieder loslachen musste. Also er konnte einfach nicht anders. Er ist also im Haus aufgewachsen, wo keine große Gesetzlichkeit war, sondern er ist im Haus aufgewachsen, wo die Freiheit des Evangeliums war, aber er war nicht bekehrt. Und er wollte auch nicht. Er war ein verschüchterter, verklemmter, also verklemmter jetzt im Sinne von, er konnte mit den Frommen nichts anfangen und mit der Welt nichts anfangen. Er hat ja Banklehre gemacht, hat sie dann abgebrochen, ist dann Apotheker geworden. Also er hat alles Mögliche probiert. Er konnte nicht. Und dann beschreibt ja die Bibel, wie Hudson Taylor dann hingegangen ist und als es ihm langweilig war, ein Traktat las. Und das Traktat handelte von der vollkommenen Erlösung. Und er wollte nur das Traktat lesen. Er wollte nur die Geschichte. Er hat gesagt, den frommen Schluss lassen wir einfach weg. Und dann hat das Traktat geheißen, das vollkommene Opfer Jesu, also was er für uns getan hat. Und er liest das und dann plötzlich erleuchtet ihn praktisch Gott durch den Heiligen Geist und zeigt ihm ganz einfach, und das ist immer wichtig, da man die Information hat, zeigt ihm, es ist alles vollbracht, es ist ein stellvertretendes Opfer. Du brauchst nicht irgend fromme Übungen zu machen, du musst nicht irgendwelche Bußgänge machen, sondern sobald du anerkennst, dass du ein Sünder bist, dass du verloren bist und du nimmst das Opfer an, wirst du gerettet. als freies Gnadegeschenk. Und er sagt, ja, was muss ich dann noch tun? Was denn? Da sagt er, es war ihm sofort klar, er musste Gott nur für dieses Opfer danken. Und er geht sofort nieder, geht auf die Knie, kommt als Sünder zum Herrn Jesus und nimmt diese Erlösung an und dankt dafür und wird der größte Missionar der Neuzeit. Wenn man das sieht, so einfach. Man muss nur die Kleider an den richtigen Platz bringen. Wenn man sie an der falschen bringt, dann hilft die ganze religiöse Religion nichts. Wieso kannst du noch so fromm sein? Noch so fromm. Es nützt überhaupt nichts, wenn du deine Kleider nicht zum Herrn Jesus bringst. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt aus diesem Text. Und der Erlöser kommt nach Jerusalem. Er kommt, um dieses große Opfer zu bringen. Er hat nur ein Ziel, sein Blut zu vergießen. Dass das, was er hier uns bildhaft darstellt, dieser Esel, dass dieses stellvertretende Opfer greifbar ist. Und das ist seit fast 2000 Jahren für uns greifbar. Es wird verkündigt, es steht in der Heiligen Schrift. Und Gott sagt, die Gläubige sollen hingehen an Botschaft, als Botschafter anstelle von Christus, an Christi Stadt, und sollen den Leuten sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist kein Bluff. Wisst ihr, wenn Gott allgemein verkündigen lässt, lasst euch versöhnen mit Gott, dann blufft er nicht, dann meint er das so. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und bietet ihnen dieses große Angebot an und sagt, komm. Und sobald man hingeht und seine Kleider auf den Esel legt, passiert's. Und ich finde, das ist für mich etwas Unfassbares. Und die andere geht hin und werfen sie auf die Erde. Und dann heißt es in Vers 8 noch, dass sie Zweige aufheben, Zweige, und haben, die haben dann auch noch fromme Zeremonien gehabt, aber die waren schon bedeutungslos. Wenn man sein Kleid, sein beschmutztes Kleid, nicht zum Herr Jesus bringt, dann nützt alle fromme Zeremonien nichts mehr. Dann kannst du tun, was du willst. Du hast keine Chance. Sondern das wird sich in dem entscheiden. Jesus und sein Opfer, entweder habe ich es oder ich habe es nicht. Wenn ich es nicht habe, bin ich der elendste aller Menschen. Und dann siehst du bei der Volksmenge in Vers 9, dass die doch nur ein bisschen was begriffen haben. Sie schreien, Hosanna dem Sohn Davids, begriesen sei der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und zwar, sie begreifen zwei Dinge. Sie sagen, Hosanna, das heißt, hilf doch. Das heißt, die haben schon begriffen, dass sie Hilfe brauchen. Ist er, und ich habe im Laufe der Jahre einfach festgestellt, auch im Reiche Gottes bei den Gläubigen, auch in meinem Beruf, auch in der Familie, der Mensch weiß im Tiefsten, dass er ein verlorenes Geschöpf ist. Wisst ihr, der Mensch ist ja immer drauf aus, das kommt vom Sündenfall her, dass er schön dastehen möchte. Er möchte immer schön sein, die andere gegenüber, möchte immer Profi sein, möchte keine Schwäche zeigen, gar keine Schwäche, sondern möchte immer schön dastehen. Aber hier, wenn du dann die Leute in eine Notsituation geraten siehst, dann fällt die Maske. Wie habe ich Leute gesehen, die auf sehr hohem Ross saßen, wie sie dann plötzlich in der Not waren, da war sie so klein. Wenn einmal jemand so klein ist, dann ist er der Richtige für den, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen sind. Und hier siehst du etwas Wunderbares. Sie schreit Hosanna dem Sohn Davids. Das heißt, hilf doch! Und sie bekennen sogar, was in Matthäus 22, 42 geschrieben steht. Und er sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist der? Sie sagten, Davids. Also die haben begriffen, dass der Herr Jesus der Sohn Davids ist. Das haben sie begriffen. Und sie sagen, hilf doch. Nur, wisst ihr, man kann sogar sagen, ja, ich brauche Jesus. Man kann viel vom Herr Jesus reden, kann viel von Frömmigkeit reden und kann trotzdem nicht begreifen, dass man, wenn man den Herr Jesus erkennt oder wenn man ihm begegnen will, dass man seine Kleider nicht auf die Erde legen darf. Nicht den menschlichen Weg wählen, sondern dass man den göttlichen Weg, so wie es die Bibel beschreibt, diesen Weg der Erlösung gehen muss und einfach das stellvertretende Opfer annehmen muss. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und dann geschieht auch Wiedergeburt. Sie haben hier zwar das Richtige gerufen, das ist interessant, sie haben das Richtige bekannt, aber das Falsche getan. Und das ist bei vielen frommen Menschen so. Sie bekennen das Richtige mit dem Mund. Ja, er ist für uns gestorben, aber sie tun nicht das Richtige. Das ist der Unterschied von christlicher Religion und Erlösung. Und sobald man begreift, was er hier getan hat, dann geht man hin und legt seine Kleider auf den Esel, geht hin, nimmt stellvertretende Opfer an und dann kommt der Seele zur Ruhe. Dann kommen wir zum zweiten Teil. Das ist mal der erste Teil, wo Gott das anzeigt, diese große Erlösung. Wo er anzeigt, was er tun wird. wo hier letztendlich die Erlösung bildhaft in einer wunderbaren Weise dargestellt. Ich wiederhole nochmals, der Erlöser, der Herr Jesus, der verheißt sich im Sacharja, kommt nach Moria. Er kommt nach Jerusalem, zu dem Ort, wo der Tempel steht. Er kommt zu dem Ort, aber er weiß ja, in dem irdischen Tempel, da war schon zur Zeit Jesu, war nichts mehr. Wer Flavius Josephus gelesen hat oder die Geschichtsschreiber, der weiß, dass die Bundeslade, die war schon lange vor Gott hinweggetan. Da war überhaupt nichts mehr da. Da war zum Beispiel nicht mehr ein Sühnedeckel im Inneren des Tempels in Jerusalem, sondern nur ein Stein. Und da hat der hohe Priester nur eine Schale mit Opferblut von Tieren, hat er einmal im Jahr am Yom Kippur, am Versöhnungstag, draufgestellt. Und das wusste der Herr Jesus. Er muss jetzt nicht als der Messias in den Tempel des Herodes gehen, sondern er wusste, er muss sterben vor dem Lager und muss ins innerste Heiligtum in den Tempel. Und wir wissen ja alle, die die Bibel kennen, dass die Stiftshütte oder der Tempel in Jerusalem nur, Anführungszeichen, ein Muster ist von dem Tempel, der im Himmel, im innersten Heiligtum steht. Und dort ist der Herr Jesus hingegangen, im Himmel, und hat sein Blut auf den Sühnedeckel gelegt, gesprengt, und derselbe Sekunde war die Erlösung vollzogen. Und dann hat er der Heilige Geist der Pfingste ausgegossen und dann wurde es verkündigt. Wer will, kann gerettet werden. Und seither gilt das, was da steht. Jesus rettet mich jetzt. Apostelgeschichte 2,21. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die große Gnadezeit. Das ist die frohe Botschaft. Egal, wo einer drin gefangen ist. Wisst ihr, und manche sind in Sünde gefangen. Manche sind aber auch in Religion gefangen. Manche sind gefangen im Bürgerlichen, im Rechtsein. Das ist das, was der Wilhelm Busch immer sagte. Er sagte, tue Recht und scheue niemand, ist die größte Falle, die es gibt. Und hier siehst du letztendlich ganz nüchtern sachliche Darstellung, wo die Bibel sagt, der Erlöser kommt nach Jerusalem, bringt dieses stellvertretende Opfer. Ein Esel wird hier als Reittier genommen, das ist das Bild für das stellvertretende Opfer. Es hat einen Fohlen, es muss zur Geburt kommen. Und er zeigt dann letztendlich, ich muss meine Kleider mit diesem vollkommenen Opfer in Berührung bringen, ich muss die Erlösung annehmen. Dann setzt sich der Erlöser nämlich bei mir ins Herz, dann zieht der Herr Jesus in mein Herz ein und dann ist es passiert. Können wir sagen, wunderbar, Palmsonntag. Können wir nicht sehen, was die Gläubigen aus diesen geistlichen Gedenktagen gemacht haben? Katastrophal. Aber jetzt kommt Vers 12, jetzt könnte man sagen, also gut, jetzt ist er da. Ja, was will er denn noch tun, außer dem vollkommenen Opfer? Ist das der Schlusspunkt? Aber er zeigt hier nochmals etwas an. Natürlich ist das, es ist vollbracht, ist das Wichtigste, ist der entscheidende Punkt. Aber er will auch was tun, bei mir und bei dir, und er will es tun in Jerusalem. Und zwar, er sagt hier, und Jesus ging in den Tempel und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften oder kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer um. In Jerusalem war zur Zeit eines Passafestes, ich weiß das von Schneller. Schneller war ja der Spezialist für alles, was in Jerusalem zur Zeit Jesu geschah. Er war ja der Sohn vom Chef vom jüdischen, vom syrischen Waisenhaus in Jerusalem, es war Schwaben. Und er hat die ganze Orte im Heiligen Land hat er abgeritten mit einem Pferd und hat das alles beschrieben. Das ist ja das berühmte Buch, Kennst du ihn? Und da gibt es ja hervorragende noch Werke für Schneller. Und wenn man die liest, dann sieht man etwas. Er beschreibt dann, was hier passiert ist. Er sagt, in Jerusalem war es so, dass du 250.000 Passalämmer gebraucht hast. Man sagt ja, dass über 1 Million Leute da war, wenn die Anweisung des Passalammes lautete, ja, ein Lamm für eine Familie. Es hat in etwa passt. Jetzt musstest du die ja kaufen, die haben doch nicht alle Lämmer auf dem Buckel dahergeschleift, die kamen ja aus der Diaspora. Passa war ja das große Fest, wo alle Juden aus der Diaspora nach Jerusalem kamen. Diaspora war die zerstreuten Juden, wo sie aus allen Ländern kamen und haben ihre Passa-Lämmer geopfert und sie haben letztendlich die dann gekauft. Und darum war hier dieser Handel und so, wie es Schneller beschreibt war, im Tempel, unterm Tempel, in dem Unterbau, vermutlich ist da ja die Klagemauer nur der Rest davor, weil ich bin kein geografisch guter Mann bei den Texten. Auf jeden Fall, er sagt, dort ist der Handel geschehen, im Vorhof der Heiden hauptsächlich. Und dann ist natürlich noch was Zweites passiert. Die hatten ja Geld. Die hatten jetzt zum Beispiel, phönizisches Geld, griechisches Geld, egal wo sie herkamen, römisches Geld. Und die mussten das wechseln, darum waren die Geldwechsler da. Also da wurde gewechselt, da wurde gekauft, da war ein riesen Tohuwabohu, da war ein riesen Wirbel und Chaos in diesem Jerusalem. Jetzt sagt der Herr Jesus ganz einfach, treibt die alle hinaus. Jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, das war doch menschlich verständlich, oder? Dass man hier im Tempel das kauft. Aber er sagt hier etwas und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe auch schon ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn ich manchmal sage, soll denn ein Versammlungsraum nur so abgeschottet sein, dass er ein Bethaus ist, so wie es hier geschrieben steht. Das ist auch der Grund, warum dahinter kein Opferkasten hängt. Sobald jemand diese Tür betritt, ist Geld kein Thema. Geld gehört nicht hierher. Ich sage immer das Gleiche. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er auch dafür. Dann braucht man kein Geld einsammeln. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er. Und hier siehst du, hier war Verirrung. Hier war Kauf, Verkauf. Und Schneller beschreibt es und sagt, die haben ganz schön Geld verdient an dieser Sache. Die Oberen der Juden waren zufrieden, weil ihr Opfer Dienst, ihr Kult konnte ablaufen und die Kaufleute waren zufrieden, weil sie haben einen Haufen Geld verdient. Jetzt geht der Herr Jesus hin, das müsst ihr euch vorstellen, das war ja brutal. Das ist brutal, was hier passiert. Er nimmt die Tische der Wechsler, wo das Geld drauf war, und schmeißt die um. Wisst ihr, was da passiert ist? Ich vermute, dass die alle in einer Reihe gesessen sind, er schmeißt die um. Da ist nur noch das Geld rumgelegen, da hast du nicht mehr gewusst, wessen Geld hier umeinander fährt. Das war schon eine Provokation ohne Ende. Nimmt selbst die Stühle der Taubenverkäufer. Die Taube war ja das Opfer für die armen Leute. Also er hat hier wirklich vom Arm bis Reich hat er einfach angefangen aufzuräumen und sagt, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, eine Parallelstelle für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Er zeigt hier, Gott will, dass der Tempel Gottes ihm geweiht ist und er will nicht, dass der Tempel Gottes eine Räuberhöhle ist. Ich könnte sagen, Entschuldigung. Schon hier ein netter Versammlungsraum, ist in Ordnung. Aber heilsgeschichtlich ist was ganz anderes passiert. Jetzt kommen wir zu was ganz, ganz, ganz Einschneidendem. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Die Bibel sagt, ihr Gläubigen, der bekehrt ist und ein Gotteskind ist, in dessen Herz, in dessen Geist der Heilige Geist einzieht, sagt, das ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt versuche ich es einfach mal praktisch umzusetzen auf die heutige Zeit. Er reinigt den Tempel. Er ist auch der durch den Apostel Paulus gesagt hat, wenn du Nahrung und Kleidung hast, lass dir genügen. Der einfach gesagt, kein Geschäft. Dass man es richtig versteht. Ich rede jetzt vom Reich Gottes. Das heißt nicht, dass ich nicht im privaten Geschäftsmann sei. Das ist was ganz anderes. Sondern hier im Reich Gottes kein Geschäft. Und er zeigt was ganz Einfaches. Er zeigt hier der Tempel des Heiligen Geistes und er reinigt ihn. Und das bedeutet für mich, geistlich umgesetzt auf die heutige Zeit, er will auch, dass mein Tempel des Heiligen Geistes, mein Herz, keine Räuberhöhle ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Herzbüchlein kennt. Früher zu meiner Jugendzeit haben wir das Herzbüchlein von Gossner sehr stark verbreitet. Gossner war ja ein gewaltiger Missionar, wenn ich es richtig weiß, ein bekehrter Katholik. Und er hat das Herzbüchlein mit den Bildern gemacht und ich habe hier mir das extra drauf kopiert. Er hat dann den Menschen das gezeigt und sagt, das Herz des Menschen ist eigentlich so, dass Hoffart, und da hat er dann einen Pfau abgebildet und sagt, es ist der Pfau des Angebens, der Pfau der Schönheit. Der Pfau der Selbstdarstellung, dass der Mensch immer, immer so sein will, dass die anderen vor ihm in, wie soll ich sagen, Ehrfurcht erstarren vielleicht. Dann sagt er, zweiter ist die Kröte, die ist unrein und er hat sie komischerweise, das hat mich gewundert, dem Geiz auch zugeordnet. Da siehst du dann, der Mensch ist einer schleimigen, hässlichen Art, wo er letztendlich hier seine Triebe auslebt und schleimig, hässlich ist, nur dass er geizig sein kann. Und dann hat er der Bock der Unkeuschheit, heute ganz schlimme Zeit, durch die Medien, völlige Verseuchung der Gedanken, Wir haben heute die Zeit der Hurerei, die Zeit der Pornografie. Das Wort Unzucht im Griechischen heißt Pornoia. Wir haben heute Überflutung der ganzen Welt durch diesen Dreck. Und da siehst du letztendlich, er ordnet es auch im Herz zu und sagt, das ist. Und dann hat er Schlange und sagt, die Schlange ist der Neid. Wisst ihr, Satan hat den Fall vollzogen, weil er sein wollte wie Gott, der Neid. Da man nicht zufrieden ist, da man was will, was Gott einem nicht gibt. Und dann hat er ein Schwein drin, da hätte ich jetzt gesagt, das ist Unreine, aber da sagt er Völlerei. Dass du einfach dein Leben auslebst und glaubst, du kommst sonst zu kurz. Und dann hat er einen Leopard noch drin, der Zorn. Die Bibel sagt, der Zorn des Menschen wirkt nicht, was vor Gott recht ist. Und dann hat er noch Schildkröte drin, da sagt er, also das ist das Bild des Herzens, die Viecher hat er da reinmontiert, sagt er, das ist die Trägheit, die Faulheit, die Passivität. Ja, und Gosner beschreibt es ja in seinem Herzbüchlein, dass der Heilige Geist, die Flamme des Geistes um das Herz rum sind. Und in dem Moment, wenn jemand bekehrt, dann sieht man, wie die Flamme in das Herz hineingeht. Dann wird jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt und der ganze Dreck geht raus. Das ist die erste große Tempelreinigung. Die Tempelreinigung, die ich ja beschrieben habe, ist die zweite. Die erste ist ja in Johannes 2. Dort ist die erste Tempelreinigung. Das ist die letzte, bevor er ans Kreuz geht. Und er zeigt hier letztendlich, hier, der Tempel muss gereinigt werden. Und Gosner hat es ganz klar gezeigt, da zieht der Heilige Geist ein, dann ist die Flamme drin und das Zeug ist draußen. Und dann zeigt er der Gläubige, der wackelig wird. Aber bevor man das ansieht, möchte ich nochmal eins betonen. Wer ist denn ein Gläubiger? Wer ist denn gerettet? Wer kommt denn in den Himmel? Kommen die in den Himmel, wo man es im Grab sagt? Ich befürchte nicht. In den Himmel kommen nur die, die gewaschen sind im Blut Jesu, die ihre Kleider helle gemacht haben im Blut des Lammes, so wie es in Offenbarung 7,14 geschrieben steht. Es kommen nie die in den Himmel, die sich wirklich zum Herrn Jesus bekehrt haben, dieses vollkommene Opfer angenommen haben, bildhaft ausgedrückt, die ihre Kleider auf der Esel gelegt haben. Und wenn das jemand tut, dann zieht der Heilige Geist ein, dann geht der Dreck raus. Das ist Bekehrung, Wiedergeburt, das ist das Wichtigste, dass das geschieht. Aber jetzt beschreibt auch dieser Gosner in diesem Herzbüchlein, dass halt auch was passieren kann, und das können wir, ich könnte es jetzt auch nur für die Lehrbriefe zeigen, vor allem 2. Korinther 12, vor allem, wenn man das einmal sich näher ansieht, dass ein Teil des Drecks zurückkommen kann. Wenn ich nicht völlig mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, nicht im Geiste wandle, das heißt, im Geiste wandle bedeutet einfach diesem Drängen des Heiligen Geistes, auch in der stillen Zeit, wenn ich meine Bibel lese, dem, wenn der Heilige Geist mich bedrängt oder mir letztendlich den Finger auf etwas legt, dass ich einfach ausweiche, nicht nachgebe, mein Herz nicht öffne, dann passiert Folgendes, dann geht in dem Teil des Herzens, wird der Heilige Geist betrübt und dann kommt vielleicht der Pfau wieder zurück oder die Kröte oder der Bock oder das Schwein oder die Schildkröte, oder der Leopard. Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt dann zurück. Wisst ihr, von daher bin ich tief überzeugt, dass es Zeiten gibt, wo es einfach richtig ist und wo es wichtig ist für mich als Mensch, dass der Herr Jesus mein Tempel reinigt. Dass der Herr Jesus mein Tempel, mein Herz, wo es ein bisschen Räuberhöhle geworden ist, putzt. Und dass er bei mir die Tische der Wechsler umstößt. Und dass er bei mir sogar die fromme Handelseinheit, sprich sogar die fromme Dinge, die in Wirklichkeit nur verdeckter Dreck im Herzen sind, rausschmeißt. Und er hat hier das große Ziel, den Tempel zu reinigen, bevor er die große Erlösung schafft. Und hier bei uns ist es wichtig, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass 1. Petrus 2, Vers 4 bei uns Gläubigen geschieht. Die Bibel sagt hier, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Dann Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Die Bibel sagt, du musst ein lebendiger Stein sein. Sie sagt letztendlich, dieser Stein, wenn der lebendig ist, dann kann ich ein heiliges Priestertum innerlich in meinem Herzen vollziehen. Was heißt denn das? Das heißt, dass ich heilige Hände aufhebe im Geist für meine Familie. Dass ich ein wirklicher Priester bin zu Hause. Dass ich aber ein Priester bin für die Gemeinde. So wie es in der Apostelgeschichte geschrieben steht. Dass ich ein Priester bin für meine Umgebung. Dass ich ein Priester bin für mein Volk. Dass ich ein Priester bin, der betet, so wie es in 1. Timotheus 2 Vers 1 bis 4 geschrieben steht. Und der wirkliche Herz hat für die Verlorenen und will, dass das Gleiche geschieht, was Gott will, dass nämlich alle gerettet werden. Das heißt, sobald das in meinem Herzen aufblüht und ich ein lebendiger Stein bin, und einmal sagt die Bibel, dass er euch reinigt zu echter Bruderliebe. Wisst ihr, dass auch in der Gemeinde diese Philadelphia, diese Bruderliebe, wir haben sie auch studiert, dass das durchbricht. Und von daher ist das ein ungeheurer Kampf ums Herz, um mein Herz, um dein Herz als Gläubiger, dass es keine Räuberbude ist. Und sind wir mal ehrlich, wisst ihr, ich könnte jetzt ein frommes Theater hier abziehen, das will ich nicht, sondern ich will ganz ehrlich sein, ich habe mein Herz von Zeit zu Zeit erwischt, dass es Räuberhöhle war. Und meistens merkst du es nicht, das ist das Teuflische, dass es schleichend geht. Und wenn ich es dann immer gemerkt habe, da bin ich zutiefst erschrocken. Und es gab immer bloß einen Weg. Ich bin dann zum Herrn Jesus gegangen und habe Buße getan und habe gesagt, Herr, vergib, hier, mein Herz ist Räuberhöhle geworden. Und dann schmeißt er das wieder raus und dann brennt das Herz plötzlich wieder und dann bist du wieder ein lebendiger Stein, dann kannst du wieder Priester sein. Und du siehst zum Beispiel in deinem Gebetsleben, wie dein Herz brennt da im Gebet, im Kampf, kämpfende Gebet für andere, ob dein Herz eine Räuberhöhle oder ein Tempel ist. Und der Herr will diesen Tempel reinigen und wir dürfen etwas nicht vergessen. Man könnte ja sagen, oh, bei uns ist doch alles bestens. Aber selbst ein Paulus musste in Philipper 2 und 20 und 21 sagen, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, da steht im Griechischen Isos, also deckungsgleich, und Psyche, Seelerhaltung. Also da steht eine deckungsgleiche Seelerhaltung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesus ist. Müsst ihr mir vorstellen? Der Paulus muss für seine Mitarbeiter sagen, sie suchen alle das ihre, außer Timotheus. Wenn du jemand wünschst, dass du ein Timotheus bist, das haben wir ja so abgewandelt, da haben wir immer gesagt, ein alter Gläubiger wünscht einem jungen Gläubiger, sei Timotheus, damit meint er, sei mein Schüler. So ist das gemeint, wisst ihr, so ist der Mensch in seinem Hirn. Sondern Timotheus sei heißt Vorbild sein, in Ordnung sei, nicht das Seine zu suchen, sondern das, was Christi Jesu ist. Und im Jakobus 4, da siehst du, das schreibt jetzt ein anderer. Der Jakobus ist ja ganz anders wie der Paulus. Er ist eher ein bisschen derb und eher direkt. Und er sagt hier etwas ganz Einfaches. Er sagt, woher kommen die Kämpfe? Da steht Polemoi. Und Polemoi ist im klassischen Griechisch das Wort für echter Krieg. Der Zweite Weltkrieg, wenn das ein Altgrieche gesagt hätte, dann hätte er Polemoi gesagt. Das heißt, er meint hier nicht ein bisschen Wirbel im Herzen, sondern er sagt Krieg. Und die Streitigkeiten unter euch, kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Das ist das alte Herz. Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Ich muss mich nur demütigen vor Gott. Das ist eigentlich alles. Er sagt hier schon ein ungeheurer Kampf, ein Krieg um mein Herz. Ich muss mich letztendlich vor Gott demütigen und ihm erlauben, dass er mein Herz säubert. Wisst ihr, man sagt ja oft, du musst entschieden sein, du musst die erste Liebe wieder haben. Und ich weiß das auch, das weißt du aus der Seelsorge, die Leute sagen, ja, ja. Aber wenn es darum geht, wie, weiß kein Mensch. Also das ist das Problem. Wer reinigt den Tempel? Er, nicht ich. Ich komm nur und öffne mein Herz und sag, hier ist mein Tempel, reinige du. Nur er weiß, was man wirklich rausschmeißen muss. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, da habe ich dann Tempelreinigung betrieben bei mir. Und ich habe viele Dinge rausgeschmissen, die ich hinterher wieder kaufen musste. Oder viel ist jetzt vielleicht überzogen, aber ich habe Dinge rausgeworfen, die ich wieder kaufen musste. Weil ich einfach übers Ziel rausgeschritten bin. Und dann im Laufe der Zeit, wo du vernünftiger und geistlicher wirst, muss ich sagen, naja, also lassen wir es mal dem Eifer des Anfangs zugeschrieben sein. Sondern er muss mein Herz letztlich reinigen. Und in Sprüche 4, Vers 5, 23 heißt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das versteht, dass er das Herz reinigen muss und nicht ich. Wenn ihr Sprüche lest, dann seht ihr, wo zum Beispiel auch die Bibel ganz klar sagt, ich nahm es mir zu Herzen, ich zog eine Lehre daraus. Im Herzen spielt sich alles ab. Wisst ihr, du begehst keine Sünde, die sich nicht im Hirn vorher über Gedanken und im Herzen dann als, ich sag's einmal, als Bombe manifestiert. Außerdem, du begehst eine Sünde aus dem Affekt raus, und das ist dann sowieso der alte Natur, das ist dann, ich sag's einmal so, schon festgezurrt. Und die Bibel sagt ganz einfach, du musst alles bewahren und vor allem dein Herz. Und darum sagt da in Sprüche Gott, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das heißt, ich muss mein Herz dem Herr ausliefern und sagen, so Herr, hier ist, du darfst reinigen. Egal was es heißt, wenn du mir den Finger drauflegst, schmeiß ich es weg. Wenn du mir den Finger drauflegst, lasse ich es. Wenn du mir den Finger drauflegst, tue ich Buße. Wenn du mir den Finger drauflegst, bringe ich es in Ordnung. Wisst ihr, ich habe festgestellt, ich bin ein feiger Mensch. Wenn ich so zu Gott komme, die größte Überwindung ist, bis ich das Gott sage, und dann, weil ich weiß ja, wenn ich ein Gelübde tue und sage, ich bringe es dann in Ordnung, dann muss ich es ja in Ordnung bringen. Und ich habe einiges in Ordnung bringen müssen. Ich habe Dinge erlebt, die kann man in Worte nicht mehr fassen. Wir haben einmal als junge Kerle, und Gott hat mir den Finger draufgelegt, bei anderen Sachen nicht, aber hier hat er den Finger draufgelegt, dass ich was in Ordnung bringen musste bei einem Mann, der durch unsere Schuld, ich habe nicht umgeworfen, aber der durch unsere Schuld den Arm gebrochen hat. Das war ein Mitarbeiter von der Schule. Und Gott hat mir nach der Bekehrung keine Ruhe gelassen, bring es in Ordnung. Ich wäre trotzdem in den Himmel gekommen, das hätte mir ein Preisgericht geregelt. Aber mir war es klar, du kannst nicht befreit leben, wenn das nicht in Ordnung ist. Und ich habe mich gedrückt, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und dann ist Folgendes passiert, dann sind wir mit der Gemeinde gewandert. Und wir sind über ein Feld gekommen und ungefähr 200 Meter vor uns kommt eine andere Wandergruppe. Und da ist jemand gekommen, der war genauso angezogen, wie der immer angezogen ist. Da hat immer so ein Jägerhütle aufgehabt. Ein bisschen korpulente Figur. Der hat die korpulente Figur gehabt, der hat das Jägerhütle aufgehabt. Und ich sehe das vor weitem und in mich schießt das rein. Jetzt schickt dir der Herr das, was du in Ordnung bringen musst. Ich bin innerlich zusammengeklappt. Ich habe dann einen heiligen Entschluss gefasst. Das Nächste, was du tust, ist, das in Ordnung zu bringen. Ich war bereit, es sofort an dem Tag hier vor dem Mann in Ordnung zu bringen. Und als er dann hier war, habe ich gesehen, er war es gar nicht. Das hat der Herr nur benutzt. Da hat er zufällig, hat halt, Erführungszeichen, hat der Mann dann das Gleiche angezogen. Ich bin dann sofort hin und habe mich bei dem Mann entschuldigt und der hat gesagt, ah. Der war sehr großzügig. Aber wisst ihr, manchmal ist es einfach so, er muss entscheiden, was geputzt wird. Er muss entscheiden, was aus dem Herz rauskommt. Und ich muss nur eines tun. Ich muss bereit sein, ihm das Herz zu öffnen und sagen, alles, was du sagst, tue ich. Mehr brauche ich nicht. Und dann kann man auch Sprüche 23, 26 realisieren, und zwar in einer wunderbaren Weise. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und dann kommt der zweite Teil, und das ist auch ganz wichtig. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Darf ich mal was ganz ehrlich zugeben, bei mir privat, und ich denke, es ist bei euch auch nicht anders. Wenn dir die Wege Gottes nicht gefallen, ist es in der Regel immer ein Zeichen, dass du ihm das Herz nicht ganz gegeben hast. Sobald du das Herz ganz ausgeliefert hast und er konnte das Herz reinigen und konnte das Herz völlig in Besitz nehmen, dann gefallen dir die Wege Gottes, so kenne ich es von mir. Und wenn man das nicht tut, dann gefallen mir die Wege Gottes nicht. Und dann kommt das Zweite. Wenn mir die Wege Gottes nicht gefallen, dann gefallen mir die Gläubigen nicht. Und wenn mir die Gläubigen nicht gefallen, dann gefällt mir am Schluss gar nichts mehr. Das ist typisch. Also das kann man heilen mit einem einzigen Akt. Man geht zu Jesus, lässt seinen Tempel reinigen, so wie er es hier in Jerusalem getan hat. Ich möchte nur ein paar Stellen lesen aus dem Psalm 51. Das ist ja die große Reinigung des Herzens Davids. David war hier in Ehebruch gefallen und er hat jetzt etwas bekannt. Und auf diese Art und Weise nimmt Gott das Herz ein. Er sagt hier, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Ich habe lange das nicht geglaubt, dass es so vereinfacht zu sehen ist. Aber ich bin zum Schluss gekommen, dass alles geistliche Leben, alles geistliche Wachstum, alles Vorwärtsgehen in der Regel nur über Reinigung des Herzens vollzogen wird. Und du siehst beim David, wasche mich völlig rein von meiner Sünde und reinige mich von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Er bekennt ja, dass er das alles sieht und er ist ja bußfertig. Und er bekennt da in Vers 7, ich sehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünden hat mich meine Mutter empfangen. Er anerkennt das, dass er ein Sünder ist. Und er weiß von seiner Sündenatur her, da kommt immer wieder eine Beschmutzung. Er begreift es und sagt, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt ist der Tempel meines Herzens ist völlig beschmutzt, eben durch seine furchtbare Tat, die er hier begangen hat. Dann Vers 9. Jetzt kommt der große Schrei. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weiß reinschneiden. Isop ist das Herrlichste mit in der Schrift. Isop war ein Büschel. Ich habe mir schon Isop-Pflanzen angeguckt. Ich finde, es sieht ähnlich aus wie Pfefferminz, aber ich bin in der Biologie, wenn ich einen Vierer gerade noch hatte, bin ich gerade davor gekommen. Weil ich bin mit Chemie und Biologie, es ist nicht meine Welt gewesen. Also ich bin eher der Mann der Sprache, also für andere Dinge. Geschichte, Sprache und so, aber nicht Biologie. Auf jeden Fall, Isop hat eine Funktion, dass es die Gerinnung des Blutes verhindert. Das wissen die wenigsten. Und Isop war die Pflanze, die Juden wussten das, die haben das in das Opferblut getaucht und haben damit zum Beispiel beim Passafest, 2. Mose 12, haben sie die Pfosten bestrichen. Und jetzt sagt er hier, besprenge mich praktisch oder entzündige mich mit Isop. Was sagt er hier? Entzündige mich mit Blut. Und das Blut des Passalams ist neutestamentlich der Herr Jesus, sein Blut. Er sagt, entzündige mich mit dem Blut Jesu. In jeder meiner Bibel, wo ich was reingeschrieben habe, steht da drüber, entzündige mich mit dem Blut Jesu. Und da sieht man jetzt etwas. Er schreit danach, mach mich so, dass nämlich das passiert, was im zweiten Teil steht. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Er weiß das. Wenn er mit seinem Blut kommt, werde ich weißer sein wie Schnee. Da bin ich vollkommen funktionsfähig. Der Tempel ist sofort wieder ein Tempel. Ich bin sofort gereinigt. Die Wege Gottes gefallen mir. Ich kann sofort priesterlich dienen. Ich kann evangelisieren. Ich kann Gott dienen. Ich kann wieder im Reiche Gottes arbeiten. Vers 12. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Und dann passiert nämlich etwas, dann wird das Herz plötzlich wieder fest. Und was mich in diesem Psalm 51 völlig fasziniert hat, ist der Wechsel. Er kommt als elender Sünder, bekennt seine Sünde, schreit nach dem Blut Jesu, bekennt im Glaube, dass er weiß, wenn der Herr Jesus das tut, dass er sofort gereinigt wird. Er bittet, dass er der Heilige Geist nicht von ihm nimmt, ihn nicht endgültig verwirft. Bittet, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Wenn man ein kaputtes Herz hat oder ein beschmutztes, dann haben wir keine Freude mehr am Heil. Es macht keine Freude, es ist nichts Schönes mehr. Es ist einfach fade. Stärke mich mit einem willigen Geist. Man will dann auch nicht mehr, wisst ihr, der Wille ist ein komisches Gerät. Und jetzt siehst du etwas. In dem Moment, wie er das im Glauben in Anspruch nimmt, passiert was Ungeheures. Vers 15. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Mit einem Schlag kommt in diesem Herzen der Funke der Hoffnung und plötzlich kriegt er einen Blick, nachdem die Reinigung eingesetzt hat, für den Sünder. Plötzlich hat er ein Herz zu evangelisieren. Und jetzt kommt das Nächste. Wieder ein Zwischeneinschub. Errette mich von Blutschuld, oh Gott, du Gott meines Heils. Er sagt nochmal, ganz gewiss, reinige mich mit, praktisch im Endeffekt, du Gott meines Heils von der Blutschuld, nämlich durch Blut. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Er weiß, dass die Freude wie ein Wasserstrom zurückkommen wird und er weiß, dass er dann seine Gerechtigkeit im Mittelpunkt haben wird. Das ist bei uns genauso, dann reden wir nicht mehr von uns, sondern von Herrn Jesus. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Er will wieder Gott in den Mittelpunkt stellen. Und dann begreift er es, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Er hat es begriffen. Das zerknirschte Herz, das die Herzenstür aufmacht und sagt, hier bin ich, reinige mich. Das ist das, was Gott will. Er sagt, tue wohl an Zion nach deiner Gnade und baue die Mauern Jerusalems. Dann können wir die Mauern Jerusalems, Reich Gottes, wieder bauen. Dann wirst du Gefallen haben an Opfer der Gerechtigkeit. Dann ist meine Hingabe vor Gott wohlgefällig. An Brandopfern, das war die tägliche Hingabe, an Ganzopfern. Das ist das, was der Hudson Taylor gemacht hat, als er mit Gott über China verhandelt hat. Und hat dann festgestellt, dass man mit Gott nicht handeln kann, sondern dass Gott sagt, wenn du Ja sagst, hast du Ja gesagt, Ende. Und so ist er der große Missionar geworden. Dann wird man Stiere da bringen auf deinem Altar. Dann ist das Opfer auch für Dritte sichtbar. Wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Matthäus 21. Parallelstelle ist Markus 11, Lukas 19 und Johannes 12. Ich möchte es einfach nochmal betonen. Der Herr Jesus ist gekommen und er ist ins wirkliche Jerusalem gegangen. Er ist auf der wirkliche Hügel Moria gegangen. Er ist ins himmlische Heiligtum gegangen. Und er hat, wo hier bloß ein Eselchen war, er hat eine wirkliche stellvertretende Erlösung geschaffen. Da war bloß ein Jungtier. Er hat Wiedergeburt geschaffen. Errettung, Neugeburt. Und er will nur eines, dass wir unsere Kleider drauflegen. Dann nimmt er sofort Wohnung. Das ist bei vielen von uns passiert, Wiedergeburt. Wir sollen unsere Kleider nicht auf den Weg legen, sondern uns bewusst sein, die Hilfe kommt vom Herrn, wenn wir das Richtige tun. Man fragt oft, wie kann Gott es zulassen? Muss ich sagen, Entschuldigung, du dienst ja nicht Gott, sondern dienst dem Teufel. Dann musst du fragen, warum quält mich der Teufel so nicht? Warum hat Gott es zugelassen? Du bist selber schuld. Ist oft der Fall. Sondern hier ist was ganz Einfaches. Und dann geht der Herr Jesus hin und treibt aus dem Tempel alles raus, was ihm missfällt. Und das ist für mich eine ganz erschütternde Sache, dass sofort dann im Vers 14 heißt, da kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Sofort setzt die Hilfe ein, wenn die Reinigung vollzogen ist. Sofort setzt die Hilfe ein. Und dann sagt der Vers 21, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Ich bin tief überzeugt, wenn wir unser Herz am Herr Jesus so ausliefern, dann ist etwas absolut der Fall. Dann werden wir priesterlich Gott dienen können und dann wird er unsere Gebete wieder erhören und wir werden jubelnd das Reich Gottes vorantreiben. Wisst ihr, und ich habe gelernt in fast 36 Jahren Nachfolge, das war die alte Brüder gesagt haben, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Weil wenn ich einen geteilten Weg gehe, habe ich von der Welt nichts, habe ich auch festgestellt. Und ich habe vom Reich Gottes nichts. Also muss ich Entscheidung fällen. Und er hat hier das so deutlich erzeigt, für mich wieder interessant, der Palmsonntag war der Auftakt. Und heute ist Palmsonntag, heute ist nur der Auftakt. Die Reinigung geschah die Tage danach oder der Tag danach. Streitet sie, manche sagen, der Mittwoch, ist egal. Auf jeden Fall, wenn doch nur unser heutiger Sonntag ein Palmsonntag wäre in geistlichem Sinne, dass ein Auftakt ist, dem König der Könige und dem Herrn der Herren zu erlauben, dass er mein Herz reinigt und dass er meine Räuberhöhle ausräumt, und zwar endgültig, und dass er mit mir so zum Ziele kommt, dass ich das Gleiche sagen kann wie der David. Jetzt bin ich wieder bereit, Gott zu dienen. Jetzt kann ich den Sündern das Heil bringen. Jetzt kann ich Gott jubeln, preisen für diese große Erlösung. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken für diese große Erlösung, die am Kreuz vor Golgatha geschah, dass du nicht nur irdisch nach Jerusalem gegangen bist auf diesen Platz, wo Moria steht, sondern dass du ins himmlische Heiligtum gegangen bist, dein kostbares und teures Blut vergossen hast. Ich möchte da aber auch gedenken, dass eine Reinigung des Tempels nur möglich war, weil du am Kreuz vor Golgatha dieses Furchtbare erlitten hast, dass du unsere Sünde bezahlt hast, den Fluch auf dich genommen hast und die Sünde ausgelöscht hast. Jetzt gib uns einfach den Mut, wenn jemand in unserer Mitte ist, der seine Kleider noch nie
mit deiner stellvertretenden Erlösung, mit diesem Esel in Berührung gebracht hat, das du so schön darstellst in diesem Bild, dann schenk, dass er deine Erlösung annimmt. Gib aber auch Gnade, wenn in unseren Menschen Gläubige sind, die merken, dass ihr Herz teilweise schon eine Räuberhöhle geworden ist, dass ihr Herz öffnet wie ein David und dass du hinauswerfen kannst. Gib einfach Gnade. Du kennst jeden von uns, du kennst mich. Erbarme dich und wir danken dir dafür. Amen.